Hallo und herzlich willkommen an diesem 11. August zum PTA Heute Podcast. Eine neue Woche liegt vor uns und letzte Woche habe ich mich ja noch über den Regen beschwert und zack, haben wir diese Woche, zumindest hier in Berlin, strahlenden Sonnenschein. Geht doch. Aber mit Sonne kommt oft auch Hitze. Daher sprechen wir heute mal darüber, worauf Eltern bei Hitze achten sollten. Außerdem sprechen wir über die angepasste Impfempfehlung für Mpox, was Magnesiumöl eigentlich kann und was die neue Leitlinie für Endometriose so sagt. Bei uns gibt's kein Sommerloch. Ich bin Benedikt Richter und jetzt geht's los. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Diesen Satz kenne ich aus der PTA-Ausbildung und der wird eigentlich immer auf Dosierungen von Arzneimitteln angewendet. Aber der kann auch auf die Thermoregulation bezogen werden. Im Vergleich zu Erwachsenen besitzen Kinder relativ gesehen eine größere Körperoberfläche in Bezug zur Körpermasse. Dadurch nehmen sie Wärme stärker auf. Gleichzeitig ist ihre Wärmeabgabe jedoch eingeschränkt, weil sie weniger Schweißdrüsen besitzen. Somit fällt es ihnen schwerer, die Körpertemperatur entsprechend zu regulieren. Außerdem produzieren Kinder bei körperlicher Anstrengung mehr Stoffwechselwärme. Und nimmt man das jetzt alles zusammen, dann wird klar, warum kleine Kinder an Hitzetagen besonders geschützt werden müssen. Übrigens, auch beim Thema Sonnenschutz haben Babys und Kleinkinder das Nachsehen, denn ihre Haut ist dünner und der UV-Eigenschutz noch nicht vollständig ausgeprägt. Sie haben wenig Melanin und keine Lichtschwiele. Dadurch sind sie für Sonnenbrand besonders anfällig. Also, worauf sollten Eltern bei Hitze achten? Das Wichtigste ist natürlich, dass die Kinder ausreichend trinken. Für 1- bis 4-Jährige gelten etwa 820 Milliliter als normale Trinkmenge. An heißen Tagen kann durchaus mal die doppelte bis dreifache Menge notwendig sein. Als Flüssigkeiten eignen sich neben Wasser, ungesüßte Früchte oder Kräutertees sowie stark verdünnte Saftschorlen. Stark gezuckerte oder eiskalte Getränke sind hingegen zu meiden, weil sie die Regulierung des Flüssigkeitshaushaltes beeinflussen können. Stillende sollten ihrem Baby häufiger als üblich die Brust anbieten und selbst auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Darüber hinaus ist bei Säuglingen in der Regel keine weitere Flüssigkeitszufuhr notwendig. Um Kinder vor Überhitzung und starker UV-Strahlung zu schützen, sollten sich diese während der Mittagszeit ausschließlich im Schatten bzw. in Innenräumen aufhalten. Und mit der Mittagszeit ist jetzt nicht unbedingt von 12 bis 13 Uhr gemeint. Am wärmsten ist es nämlich von ca. 10 Uhr bis 17 Uhr. Das ist fast ein ganzer Tag. Also das sind per Definition die Mittagsstunden. Körperliche Aktivitäten im Freien sollten auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt werden und, was auch noch wichtig zu wissen ist, im Schatten kann die UV-Strahlung durch Reflexion der Umgebung noch bis zu 50% betragen. Also auch dort ist auf Sonnenschutz zu achten. Der optimale Sonnenschutz für Kinder setzt sich zusammen aus Sonnenbrille, UV-Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnencreme mit mindestens Lichtschutzfaktor 30. Hier sollte natürlich auf eine ausreichende Menge Produkt und auf regelmäßiges Nachcremen geachtet werden. Wenn sich jetzt die lieben kleinen Kinder im Planschbecken abkühlen möchten, dann sollte man darauf achten, dass sie nicht überhitzt ins kalte Wasser springen. Da besteht dann eine Kälteschockgefahr, sondern sich langsam an die Wassertemperatur gewöhnen. Dazu können die Kinder zuvor mit dem kalten Wasser abgerieben werden. Das mögen die in der Regel gar nicht, ist aber recht sinnvoll. Außerdem sollten sich Kleinkinder nicht zu lange in kaltem Wasser aufhalten, weil sie aufgrund der größeren relativen Körperoberfläche auch schneller auskühlen. In Sommernächten gilt es, Babys und Kleinkinder temperaturgerecht zu bekleiden, nur leicht zuzudecken und sofern möglich im kühlsten Zimmer schlafen zu legen. Und wenn man den Bereich zwischen den Schulterblättern des Kindes unterhalb des Nackens abtastet, dann merkt man übrigens, ob das Kind richtig angezogen ist. Ist die Haut hier warm, aber nicht verschwitzt, dann war die Kleidungswahl angemessen. Ich hatte übrigens vor ein paar Wochen mal einen Sonnenstich und ich kann euch sagen, ich habe so gelitten dabei. Das war richtig traurig anzusehen. Also unbedingt die Kinder schützen. Ich glaube, die beschweren sich noch lauter als ich darüber. Apropos Beschweren. Seit einigen Jahren beschweren sich immer mehr Menschen darüber, dass Endometriose nicht erkannt wird und sie sich von der Medizin alleingelassen fühlen. Gerade auf Social Media ist das immer wieder Thema. Und jetzt gibt es endlich eine neue Leitlinie und wir schauen uns mal an, was die so sagt und wie hilfreich sie sein könnte. Zu Beginn klären wir erstmal, was Endometriose eigentlich ist. Und es verwundert ein wenig, dass man sie früher so selten auf dem Schirm hatte, denn sie gilt als eine der häufigsten gutartigen gynäkologischen Erkrankungen. Gutartig bedeutet übrigens nicht, dass sie nicht belastend ist für Betroffene. Auch noch zum Festhalten. Bei der Endometriose siedeln sich Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähneln, außerhalb der Gebärmutter an, zum Beispiel an den Eierstöcken, im Bauchraum oder an anderen Organen. Typische Symptome reichen von chronischen Schmerzen über Zyklusstörungen bis hin zu unerfülltem Kinderwunsch. Die Diagnose gestaltet sich häufig langwierig, die Behandlung ist recht komplex. Die aktualisierte S2K-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der Endometriose, veröffentlicht im Juni 2025, bringt zahlreiche Änderungen mit dem Ziel, die Versorgung und Betreuung betroffener Frauen zu verbessern. Nochmal zur Erinnerung, eine S2K-Leitlinie enthält Empfehlungen auf Basis eines strukturierten Konsenses. Die neue Leitlinie unterstreicht erstmals die Bedeutung der Kombination verschiedener therapeutischer Verfahren. Statt einer rein operativen oder medikamentösen Behandlung wird empfohlen, PatientInnen individuell und umfassend zu versorgen. Zur Behandlung zählen unter anderem die medikamentöse Therapie in Form von hormonellen Optionen wie Gestagen- und GnRH-Antagonisten und kombinierte orale Kontrazeptiva, das Ganze ergänzt durch Schmerzmittel wie zum Beispiel NSAR. Außerdem zählt zur Behandlung auch die nicht-medikamentöse Schmerztherapie durch TENS, also transkutane elektrische Nervenstimulation, und vaginale Elektrostimulation. Außerdem Akupunktur, Phytotherapie oder Mind-Body-Techniken, zum Beispiel progressive Muskelrelaxation oder auch Yoga. Auch die psychosomatische Betreuung findet Eingang in die Leitlinie bei chronischen Verläufen oder bei starker Einschränkung der Lebensqualität. Augenmerk liegt auf kognitiver Verhaltenstherapie, Achtsamkeit und gegebenenfalls sexualmedizinischer Beratung. Und es geht noch weiter. Physio- und Bewegungstherapie tauchen auf, Ernährungstherapie und die Stärkung der Selbstwirksamkeit, zum Beispiel durch Teilnahme an Endometriose-Gruppen oder Online-Programmen. Das ist jetzt zwar alles nicht neu, aber was neu ist, ist, dass die nicht-medikamentösen und komplementären Ansätze nicht mehr als optionales Add-on betrachtet werden, sondern als gleichwertige Bestandteile eines Behandlungskonzepts. Ziel ist es, die Lebensqualität langfristig zu verbessern, auch bei chronischem Verlauf oder wiederkehrenden Beschwerden. Neue Erkenntnisse gibt es auch zur Diagnostik der Endometriose. Während früher die Laparoskopie, also die Bauchspiegelung mit histologischer Sicherung, als Goldstandard galt, wird nun auch die nicht-invasive Diagnostik stärker gewichtet. Bei typischen Symptomen wie etwa zyklusabhängigen Schmerzen oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr kann auch ohne operative Bestätigung eine Endometriose-Diagnose gestellt und gehandelt werden. Die Leitlinie spricht hier von einer wahrscheinlichen Endometriose, wenn keine histologische Sicherung vorliegt. Eine Laparoskopie wird dann empfohlen, wenn eine operative Therapie bereits geplant war oder die Bildgebung keine eindeutigen Ergebnisse liefert. Ebenso bei einer peritonealen Endometriose. Das ist eine Form der Endometriose, bei der sich Gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe auf dem Bauchfell ansiedelt. Transvaginaler Ultraschall und bei entsprechender Indikation MRT gelten inzwischen als bevorzugte Werkzeuge zur nicht-invasiven Abklärung einer Endometriose oder Adenomyose. Bei der schon erwähnten medikamentösen Behandlung setzt die neue Leitlinie auf individuelle Entscheidungen. Anstelle einer festen Behandlungsreihenfolge sollen die Therapieziele neben individuellen Beschwerden und Untersuchungsbefunden, Lebensumstände, Vorerkrankung, psychosoziale Belastung oder einen möglichen Kinderwunsch der Patientin stärker berücksichtigen. Standard und First Line bleibt die Monogabe von Gestagen, vor allem bei Schmerzsymptomatik und bei PatientInnen ohne akuten Kinderwunsch. Alternativ kann ein GnRH-Antagonist eingesetzt werden. Das wird empfohlen, wenn zum Beispiel eine vorausgegangene OP die Diagnose einer Endometriose erbracht hat. Kombinierte orale Kontrazeptiva werden erst als Zweitlinientherapie eingesetzt, ebenso wie die GnRH-Agonisten. Und die Schmerztherapie nimmt in der überarbeiteten Leitlinie einen hohen Stellenwert ein. Schmerzmittel wie Nicht-Opioid-Analgetika bleiben zentral, ebenso wie ergänzende Maßnahmen zur Schmerztherapie. Bei chronischen Schmerzen können zudem Antidepressiva, Gabapentinoide, Opioide oder cannabishaltige Arzneimittel in Betracht gezogen werden, je nach Ursprung der Schmerzkomponente. Die Leitlinie widmet dem Thema Kinderwunsch bei Endometriose besondere Aufmerksamkeit. Abhängig von Alter, Ausmaß der Erkrankung und individuellen Gegebenheiten empfiehlt sie eine frühzeitige interdisziplinäre Betreuung. Im Idealfall sollte das unter Einbindung von spezialisierten Endometriosezentren sowie ReproduktionsmedizinerInnen erfolgen. Auch eine psychotherapeutische Begleitung kann sinnvoll sein, insbesondere bei chronischen Schmerzen oder psychischen Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Angstzuständen. Änderungen gibt es auf jeden Fall bei der Empfehlung zu operativen Eingriffen. Die operative Entfernung von Endometrioseherden wird bei unerfülltem Kinderwunsch nicht mehr pauschal empfohlen, sondern soll individuell abgewogen werden. Während bei tief infiltrierender Endometriose eine Operation in bestimmten Fällen medizinisch sinnvoll sein kann, zeigen Studien bei minimaler Endometriose keinen eindeutigen Vorteil für eine spontane Schwangerschaft. Ziel ist es immer, unnötige Eingriffe zu vermeiden und stattdessen eine zielgerichtete, risikoarme und patientinnenzentrierte Vorgehensweise zu fördern. Die soll die Chancen auf eine spontane oder assistierte Schwangerschaft verbessern. Ja, warum reden wir jetzt im PTA heute Podcast darüber? Logisch, weil wir in den Apotheken oft die erste Anlaufstelle für Frauen mit noch nicht diagnostizierten Symptomen sind. Wir dürfen zwar keine Diagnosen stellen, können wir auch gar nicht, aber was wir können, ist ein empathisches, informatives Gespräch führen, was dann den entscheidenden Impuls geben kann, ärztliche Abklärung einzuleiten. Also fassen wir nochmal zusammen. Was kann die neue Endometriose-Leitlinie? Sie setzt auf individualisierte Diagnostik und Therapie ohne Zwang zur OP, multimodale, komplementäre und interdisziplinäre Therapiekonzepte, symptomatische Schmerztherapie nach Ursprung der Schmerzkomponente und eine stärkere Einbindung der PatientInnen in Entscheidungsprozesse. Und damit finde ich persönlich, ist das eine sehr sinnvolle Leitlinie geworden. Und da wir gerade von Sinn sprechen. Ist es sinnvoll, Magnesiumöl zu verwenden oder zu empfehlen? Das Trendprodukt der Woche ist unser nächstes Thema. Wobei ich sagen muss, ich arbeite jetzt seit über 12 Jahren als PTA und Anfragen zu Magnesiumöl habe ich in der ganzen Zeit immer wieder gehabt. Aber aktuell scheint es wieder im Fokus zu stehen. Schauen wir uns das mal an. Magnesiumöl wird oft als natürliche Hilfe bei Muskelkrämpfen, Verspannungen, Stress oder Einschlafproblemen verwendet. Ich muss hier wieder ein bisschen konkreter werden. Es handelt sich dabei nicht um ein echtes Öl, sondern um eine wässrige Lösung mit Magnesiumchlorid, die einfach Öl genannt wird. Häufig enthält diese Lösung rund 30% Magnesiumchlorid. Durch diese Konzentration fühlt sich die Lösung auf der Haut tatsächlich leicht ölig und schmierig an, was wohl zu dem Namen Magnesiumöl führt. Oft wird erklärt, dass dadurch, dass Magnesiumöl als Spray direkt auf die Haut aufgetragen wird, sich gastrointestinale Nebenwirkungen, die sonst bei Magnesiumeinnahme auftreten, verhindern lassen. Klingt so schön, um wahr zu sein, oder? Ja, und tatsächlich kann unsere Haut diese Lösung gar nicht wirklich in den Körper eindringen lassen. Wir wissen alle, nur fettlösliche Substanzen können die obersten Hautschichten durchdringen, wasserlösliche Stoffe wie Magnesiumchlorid hingegen kaum. Der Wirkstoff liegt außerdem in geladener Form vor und ist zusätzlich von einem Wassermantel umgeben. Das ist eine Kombination, die es erheblich erschwert, dass Magnesium über die Haut ins Blut gelangt. Als mögliche Eintrittspforten bleiben nur noch die Schweißdrüsen und die Haarfollikel. Davon haben wir aber gar nicht so viele auf der Haut, gerechnet auf die gesamte Hautfläche. Die darüber aufgenommene Menge wäre also sehr gering. Bislang gibt es keine Studie, die wissenschaftlich eine wirksame Aufnahme von Magnesium über die Haut belegt. Wissenschaftlich bislang bewiesen ist, es können minimale Mengen über die Haut aufgenommen werden, doch diese gelangen nicht bis in den Blutkreislauf. Vielmehr bleiben sie in der obersten Hautschicht und werden mit den abgestorbenen Hautzellen wieder abgestoßen. Und das spiegelt sich auch ein bisschen darin wider, dass wir in Deutschland kein Magnesiumöl finden, das als Arzneimittel zugelassen ist. Produkte wie das Magnesiumöl Vitalspray von Cassida haben zwar eine Pharmazentralnummer, sind aber als Kosmetikum zugelassen und ausschließlich zur äußerlichen Anwendung gedacht. Laut Hersteller soll das Spray zum Beispiel vor und nach dem Sport auf beanspruchte Hautstellen aufgetragen werden, etwa zur Pflege, zur Regeneration oder zur Massage. Es bleibt also dabei, nur die Einnahme von Magnesium kann einen Mangel im Körper zuverlässig ausgleichen. Wenn es jetzt doch mal jemand kaufen will und ausprobieren möchte, dann beraten wir natürlich dazu. Magnesiumöl ist in der Regel gut verträglich. Bei empfindlicher oder frisch rasierter Haut kann es aber zu einem leichten Brennen oder Kribbeln kommen. Auch bei bestehenden Hauterkrankungen oder kleinen Wunden sollte die Anwendung vorsichtig erfolgen. Wer das Produkt zum ersten Mal benutzt, testet es am besten zunächst an einer kleinen Hautstelle, für Kinder unter 6 Jahren sowie für Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion, Menschen mit niedrigem Blutdruck oder Schwangere kurz vor der Entbindung wird die Anwendung nicht empfohlen. Und man sollte auf jeden Fall darauf hinweisen, dass die Aufnahme über die Haut wissenschaftlich nicht belegt ist und nicht ausreicht, um einen Magnesiummangel auszugleichen. Das Spray kann die Haut pflegen und entspannend wirken, ersetzt aber keine wirksame Magnesiumversorgung. Wer gezielt den Magnesiumspiegel auffüllen möchte, der sollte zu Präparaten zum Einnehmen greifen. Gut verträglich und vom Körper leicht aufnehmbar sind zum Beispiel Magnesiumcitrat oder Magnesiumglycinat, das als besonders magenfreundlich gilt. Wer mit einem Magnesiumöl seine nächtlichen Wadenkrämpfe bekämpfen will, kann das gern ausprobieren. Der Nutzen der Einnahme von Magnesium bei diesen Beschwerden ist laut Studien ja auch eher gering bis nicht signifikant. Mit dem Einreiben von Magnesiumöl hat man zumindest einen Massageeffekt, der ja durchaus auch hilfreich sein kann. Und abschließend für heute gibt es auch News von der STIKO, von der Ständigen Impfkommission. Die Impfempfehlung für Mpox wird angepasst. Kurze Zeitreise. Damals, im Juni 2022, gab es die erste Impfempfehlung. Und damals noch unter ganz anderen Umständen als heute. Mpox hießen damals noch Affenpocken und Impfstoff war rar. Die STIKO empfahl deshalb nicht wie sonst, präventiv zu impfen, sondern bevorzugt exponierten Personen eine Postexpositionsprophylaxe anzubieten. Nur in der MSM-Community, also Männer, die Sex mit Männern haben, und für Personal in Speziallaboratorien, empfahl die STIKO für Personen ab 18 Jahren den Pockenimpfstoff Imvanex. In der EU wurde Imvanex gegen Mpox allerdings erst Ende Juli 2022 zugelassen. Zuvor war der Impfstoff auf EU-Ebene nur zum Schutz von Erwachsenen gegen Menschenpocken zugelassen. Die angekündigten Änderungen der STIKO umfassen eine Änderung der Indikationsempfehlung und die Impfempfehlung aufgrund eines erhöhten beruflichen bzw. arbeitsbedingten Risikos sowie die Empfehlung zur postexpositionellen Impfung. Die Anwendungseinschränkung auf Personen ab 18 Jahren ist nicht mehr notwendig, weil der in Deutschland zugelassene Impfstoff Imvanex seit 2024 für Personen ab 12 Jahren zugelassen ist, wurden die Empfehlungen entsprechend angepasst. Bisher gab es eine Einschränkung der Indikationsempfehlung lediglich für Männer, die Sex mit Männern haben. Diese umfasste jedoch nicht alle Menschen mit einem Infektionsrisiko. Die STIKO formuliert die Empfehlung jetzt also so, dass möglichst alle Gruppen mit erhöhtem Risiko eingeschlossen sind, zum Beispiel Männer und Trans- sowie nicht-binäre Personen, die Sex mit Männern haben und dabei häufig ihre Partner wechseln, sowie Sexarbeitende. Und ebenfalls neu, für Personen, die gezielte Tätigkeiten mit Mpox-Viren gemäß der Biostoffverordnung ausüben, zum Beispiel in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien, zählt die Impfung gegen Mpox ebenfalls als Indikationsimpfung. Für eine Grundimmunisierung bei Personen ab 12 Jahren werden subkutan 2 Impfstoffdosen Imvanex mit einem Mindestabstand von 28 Tagen verabreicht. Personen mit einem intakten Immunsystem, die in der Vergangenheit gegen Pocken geimpft worden sind, denen reicht eine einmalige Impfung. Hingegen sollten Personen mit einer Immunschwäche, zum Beispiel mit einer HIV-Infektion, unabhängig von einer vorangegangenen Pockenimpfung eine zweimalige Impfung gegen Mpox erhalten. Die STIKO hat auch die Gruppe für eine Postexpositionsprophylaxe gegen Mpox um Haushaltsangehörige einer mit Mpox infizierten Person erweitert. Auch gilt eine Empfehlung nach dem Kontakt mit möglicherweise infektiösem Material wie zum Beispiel Kleidung oder Bettwäsche erkrankter Personen. Eine postexpositionelle Impfung von asymptomatischen Personen ab 12 Jahren sollte frühestmöglich in einem Zeitraum von 14 Tagen noch Kontakt mit dem Krankheitserreger stattfinden. Ist nach erfolgreicher Impfung keine Mpox-Erkrankung aufgetreten, besteht aber dennoch ein Ansteckungsrisiko, sollten Betroffene eine zweite Impfstoffdosis in einem Abstand von 28 Tagen verabreicht bekommen. Dadurch wird die Grundimmunisierung abgeschlossen. So, und nach 4 Themen gilt das Montagsbriefing als abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine zauberhafte, stressfreie und sonnige Woche. Und vielleicht treffen wir uns ja nächste Woche wieder hier. Das wäre schön. Ich sage Tschüss für heute und gehabt euch wohl.